Willkommen zurück.
Ja, da sind wir wieder.
Hello. Runde to rumble.
Kling, kling, kling.
Gut. Hallo nochmal, Nadine.
Hallo immer noch.
Ihr werdet mich nicht los. Falls ihr die erste nicht hören konntet, wolltet. Ich bin immer noch Nadine. Ich bin immer noch Zahnärztin und ich bin heute hier und habe oder werde ein bisschen berichten über meinen Sohn. Mhm. 4 Jahre alt, ehemaliges Extremfrühchen mit einigen Bausteinen, einem Rucksack, den er trägt, wo wir helfen, die Steine da rauszunehmen, damit sie nicht mehr so schwer sind. Und mit Happy End. Mhm. Genau. Mit einer kleinen Reise. Ja. Mit euch, worauf wir uns freuen und dankbar sind, dass ihr uns begleitet auf der Reise.
Ja. Also ganz grob, Epilepsie ist als Diagnose da.
Ja.
Die Epilepsie ist abhängig von Cortisol, also von Stress. Mhm. Also, stressige Momente können das auslösen, die Anfälle oder halt Erkrankungen.
Ja.
Genau.
Wo haben wir denn überhaupt aufgehört, ihr Lieben?
Beim Schand.
Beim Schand.
Ah. Yes.
Mhm. Ja. Ja.
Okay.
Mhm. Dann
sind wir nach Hause.
Ja.
Und dann war erstmal, also intensivmedizinisch alles in Ordnung, sag ich mal soweit. Stabil. Hat eine tolle Betreuung, wie gesagt, durch die Schwester aus der Landesfrauenklinik.
Wie oft kamen die?
Einmal die Woche.
Mhm, schön.
Und dann ging es halt wirklich auch so um allgemeine Sachen. Wie geht's ihm? Was brennt mir so auf der Seele? Die hat auch immer mal so ein bisschen mich angeguckt und hat
Gott
gesagt,
sei Dank.
Wie wär's mal mit Essen? Weil eure Erfahrung ja bestimmt auch das ist, wenn du stillst, dann...
Meine nicht.
Nein?
Nein.
Tatsächlich nein?
4% der Frauen, die während der Stillzeit nicht abnehmen, weil der Organismus denkt, wir müssen alles behalten.
Okay.
An Nährstoffen.
Krass.
Fürs Kind. Und
oh je.
Ich war einer der 4%. Alle um mich herum aus dem ganzen Kurs sind quasi mit Sahnestück Torte in der Hand immer dünner geworden. Und ich nicht.
Ja.
Ich habe dann auch wirklich abgenommen, meine 10 Kilo, die ich dann drauf hatte nach der Geburt noch. Ich habe, glaube ich, erzählt in allen der ersten Folgen, dass ich so viel zugenommen hatte.
Mhm.
Hatte immer noch die 10 restlichen drauf und wirklich auch erst, als ich abgestellt habe. Vorher nicht.
Krass. Ja, also ich war nicht so eine Unglückliche. Also das war the best time of my life bezüglich Schokolade und meinem Jeeper.
War es meine auch,
Lust.
Also ich habe es trotzdem gemacht.
Das war wirklich, das war Wahnsinn. Ja, dann noch die Arbeit dazu.
Mhm.
Also ich habe mich zeitweise wirklich wie so eine Kuh gefühlt. Papa hat ja zu Hause dann ein Kind versorgt und ich war arbeiten und habe auf Arbeit dann abgepumpt. Dann wollte er so lange wie möglich auch stillen und das hat auch echt gut funktioniert, muss man wirklich sagen, weil viele ja dann auch gesagt haben, kann sein, wenn er jetzt dann so viel am Tag die Flasche bekommt, dass er dann nicht mehr an die Brust möchte. Und dann war ich schon so, Mann, nein. Aber nein, das hat er wirklich noch lange toleriert und auch gern gemacht. Und man fühlt sich ja dazu mächtig. Einzigartig. Eine Superkraft. Ja, und das hielt noch lange an. Bis Dezember. Im Dezember fing es dann an. Dann wollte er dann nicht mehr an die Brust. Und dann, aber das war so, der Tag an sich war schlimm. Ich habe auch geweint, wieder mal. Aber dann war es auch okay und die Reise war dann und das Fressen hatte dann auch ein Ende. Aus zahnärztlicher Sicht auch nicht das Schlechteste. Ja. Und dann hatten wir parallel schon angefangen mit, beziehungsweise habe ja vorhin gesagt, die Physio fing ja schon in der Landesfrauenklinik an. Das heißt, wir haben uns dann auch auswärts extern dann eine Physiopraxis gesucht, die schon ein bisschen nach Bobart therapiert hat, wobei auch da es immer hieß, wie alt ist er? Ach du je, das ist ja noch viel zu klein und überhaupt. Mhm. Und ich dachte, möchte aber, dass wir ihm helfen. Und er hat es ja auch schon bekommen und es hat ihm ja gut getan.
Also Robert ist ein neurophysiologisches Behandlungskonzept.
Mhm. Genau.
Also extra Weiterbildung.
Fortbildung, genau. Das kann und darf nicht jeder. Genau, also da erstmal jemanden zu finden, da reinzukommen.
Ich habe mich da reingeschlichen. Das ist eigentlich für Physiotherapeuten.
Ja.
Den Kinder- und Erwachsenen-Robert. Erzähle ich ganz oft.
Wobei wir Ergos das mega gut gebrauchen können.
Natürlich.
Das verstehe ich überhaupt
nicht. Ich glaube,
warum das so...
Das verstehe ich auch nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, ob das heutzutage auch noch so ist, aber ich weiß, 2010 habe ich das gemacht.
Mhm.
2010, da war es noch nicht so. Und ich hatte Glück, weil meine Kollegin Physiotherapeutin war oder ist. Und unsere damalige Chefin hat uns angemeldet. Und dann haben die nicht richtig hingeguckt, dass wir einmal Ergo, einmal Physio waren. Und das kam dann erst in der Vorstellungsrunde im Kurs raus. Da war ja schon alles in Sack und Tüten.
Sehr schön.
Und dann hieß es nur, aber das können Sie jetzt nicht abrechnen. Ich sag, das ist mir egal. Ich bin ja auch hier der Information wegen.
Genau.
Und das fand ich total cool. Da habe ich mich sehr gefreut. Es war auch einer meiner allergrößten und schönsten Ausbildungen. Da habe ich übrigens auch das Praktikum gemacht auf der Frühchenstation. Im Zuge des Kinderbuberts. Ja.
Ah, schön.
Richtig cool. Ja, ja, möchte ich auch nicht mehr missen. War auch eine sehr lustige Runde.
Ja, genau. Und das war halt nicht so einfach, da erstmal eine Praxis zu finden, wo eben jemand bobert, bobert therapiert und dann auch noch so klein und so reinzukommen und dann halt auch relativ irgendwo in der Nähe. Mhm. Ja, ich konnte ja jetzt nicht noch 2 Stunden fahren, einmal die Woche für 20 Minuten Therapie, salopp gesagt. Genau, das lief so parallel und Frühförderung fing dann auch schon an mit dem kleinen Mann. Das war auch im Januar dann, genau, also so kurz vorm ersten Geburtstag. Genau, dann kam auch einmal die Woche
die Frühförderin.
Die Frühförderin nach Hause.
Ja, können wir schon
spoilern?
Sagen, oder? Ja. Na klar, warum nicht? Ich denke, sie hat nichts dagegen. Ja, sie saß ja auch schon hier.
Genau, die Christina.
Grüße gehen raus.
Aus der erst zweiten, dritten Folge?
Ich glaube, die dritte hätte ich gesagt, ja.
Ja.
Genau. Ja, genau.
Ja, kommt
so schließt
auch bald
sich
wieder.
Dann quasi der Kreis. Genau, und dann haben die beiden zu Hause dann angefangen und das war einfach super.
Wie alt war dein Söhnchen?
Ich glaube 10 Monate.
10 Monate, kein Jahr alt.
Genau, möchte meinen, es war im Januar 22, ja, als wir anfingen uns kennenzulernen. Und das war super, weil sie uns so viele Sachen gezeigt hat, die wir einfach im Alltag mit ihm verbessern können und üben können und das so einbinden können. Es war halt nicht so, die Physio hat jetzt die Macht und macht das mit ihm, sondern sie teilt ihre Macht mit uns und wir können gemeinsam und sind da eben drauf bedacht, ihm im Alltäglichen zu helfen und weiter zu fördern. Und da geht es ja um ganz einfache Sachen, wie er konnte sich ja noch nicht drehen, er konnte seinen Kopf noch nicht halten. Also all diese Dinge, die jetzt, sage ich mal, salopp automatisch laufen bei einem reifgeborenen Kind oder laufen sollten.
Frühkindliche Reflexe.
Genau, das lief ja alles nicht. Ja, es ging ja wirklich für ihn erstmal ums Überleben, um erstmal seinen Körper, seinen Kreislauf alles zu stabilisieren. Und dann haben wir dann angefangen, als das alles sozusagen abgearbeitet war, jetzt so die Baustellen abzuarbeiten.
Und das also fing nachzureifen. An,
genau, nachzureifen und zu schauen, wie können wir unterstützen, was können wir tun. Ja, dann waren wir im April zur Reha für 3 Wochen. Und sollten eben da auch nochmal verschiedene Aspekte beleuchten. Da ging es auch so ein bisschen in die logopädische Richtung, aufgrund so Schluckmuster, solche Geschichten, weil er sich viel verschluckt hat. Dann ja anfangs, was ich sagte, mit dem Speigedei, solche Geschichten und motorisch natürlich. Und dort haben wir dann auch das erste Mal Physiotherapie nach Vojta bekommen.
Auch ein neurophysiologisches Behandlungsmethode, aber sehr schmerzhaft, glaube ich.
Das krasse Gegenteil von Bobart, um das mal, also für alle, die das nicht kennen, ist Bobart wirklich so das, was wir auch vorher kannten, so ein bisschen eben mit Übungen, Hand auflegen, Propriozeption.
Anbahnen, genau. Du bahnst quasi über deine Hände physiologische Bewegungsmuster an und das immer so hands-on, hands-off. Also guckst, was kann das
was toleriert
Baby,
das Kind?
Genau,
was möchte es?
Was kannst du so auslösen? Genau.
Ja, und Vojta ist ja wirklich, wir bringen das Kind in die Position und in die Bewegung, die es machen muss. Mit Schreien, mit Weinen. Also ich weiß nicht, für wen es schlimmer war, weil ich war ja bei den Therapien dann auch dabei.
Ich habe das auch von der Mutti schon
gehört. Das ist, aber man muss sagen, es bringt tatsächlich was. Das war der Wahnsinn. Also wir sind angereist mit einem Kind, was sitzen konnte. Da war er ja schon, wie gesagt, April, da war er also schon über ein Jahr, ein Jahr, ein Monat ungefähr. Sind angereist mit einem Kind, was sitzen konnte, nicht krabbeln, sich nirgends hochziehen, auch nicht in den Vierfüßlerstand kommend. Und sind original, es gibt ein Video, als wir wieder abgereist sind nach 3 Wochen, wo er in seinem Kinderbett ist, sich robbend zu den Gitterstäben bewegt und an den Gitterstäben hochzieht und steht. Nach 3 Wochen weiter. Ja, Und dann wird das hier noch ein bisschen versucht fortzuführen in einer Praxis. Mehr schlecht als recht.
Ja.
Ja. Hab euch ja erst später gefunden und eure Praxis. Ja, also waren wir dann noch so ein bisschen in einer anderen Praxis, haben noch in Richtung Wolter, also nicht vergleichbar mit dem, was dort eben in der Reha-Klinik passiert ist. Aber man versucht einfach, man nimmt ja jeden Strohhalm, macht weiter. Wie gesagt, von der Frühförderung hat er viel mitgenommen bis heute. Die ist ganz, ganz wichtig für ihn, für uns. Und dann hat das Kind Eingewöhnung gemacht. Im Kindergarten. Aber zwei Monate, also direkt nach der Reha. Zwei Monate Eingewöhnung. Und dann ist er in den Kindergarten gekommen. Und das war, glaube ich, so für alle Beteiligten, also vor allem für Papa, der ja dann viel Zeit vorher mit ihm zu Hause verbracht hatte, weil ich ja dann schon wieder arbeite. Also Papa war ja in Elternzeit selbstständig. Ja. Auch da gibt es ja nichts gesetzlich Geregeltes. Und für den war das, glaube ich, noch schlimmer als für mich, weil ich habe ja mein Kind eh immer schon abgegeben und oder in andere
verabschiedet,
ja, Hände gelassen. Und für Papa war das nochmal so ein...
Es ist nochmal ein zweites Abnabeln, empfand ich auch so, ja.
Ja. Genau, ja, dann ging es in die Kita und dann sprachen wir auch schon das erste Mal über Ergotherapie. Es ist eine integrative Kita, er war aber als Regelkind oder ist nach wie vor als Regelkind drin, aber sind halt Heilpädagogen mit dabei und wir sind auch angebunden ans SPZ in Wolfsburg, wo wir halt regelmäßig einfach Entwicklungstests machen mit ihm, um zu gucken, wo sind eben Stärken, wo sind Schwächen, wo können wir noch anknüpfen, was können wir noch machen. Und ja, dann fing es an, so auch das erste Mal mit einer ergotherapeutischen Behandlung bei uns um die Ecke sozusagen. Und ja, ich glaube, was mich bis heute immer gut begleitet, ist einfach mein Bauchgefühl von Anfang an. Und dort hat dann die Therapeutin aufgehört, mit der wir angefangen hatten. Und dann war ich da nicht mehr zufrieden. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt vielleicht auch einfach mal eine Therapiepause. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um einfach so ein bisschen was auch nachreifen zu lassen, wirken zu lassen. Ja. Das merke ich einfach auch bei ihm. Mhm. Also wenn du die ganze Zeit einfach so Druck ausübst, ne, so dieses, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.
Ja. Ja. Und du brauchst, das ist auch immer so ein bisschen, ich erzähle das immer wie so eine Schneekugel. Du schüttelst da quasi am System einmal rum und dann braucht es aber auch wieder, bis die Schneeflocken an die richtige Stelle wieder fallen.
Sich setzen,
genau. Und dann muss ich das System neu ausordnen.
Organisieren.
Genau.
Ja, das hört sich gut an.
Das machen wir auch.
Also gut. Ja.
Man macht immer, ich weiß gar nicht, früher waren das 6 Rezepte. Ich meine, also ich glaube, ich halte mich da auch immer noch dran. Mhm. Häufig verabschiede ich die Kinder dann auch erstmal. In den seltensten Fällen kommen sie dann nochmal wieder. Aber kommt auch vor. Also da wieder der Unterschied zwischen normaler Ergotherapie oder frühkindlicher Reflexintegration. Da gibt es ja dann Unterschiede, ne? Also wo es dann doch eher an die frühkindlichen Reflexe, Hemmungen, wie auch immer geht, da brauchen dann nochmal eine Individualgeschichte. Ja.
Ja, und so dümpelten wir eigentlich so vor uns hin, nahmen so die ersten Kinderkrankheiten mit, die in der Kita so kommen. Alles gut, sag ich mal, gemeistert. Ja, die Lunge-Probleme, also Pseudokrupp bis heute, immer mal wieder so Anfälle. Wobei man das dann irgendwann handeln kann und ja kennt, wenn es dann so das erste Mal aufgetreten war und man ja zum Glück heute auch viel nachlesen kann. Und
habt ihr immer ein Notfallmedikament dann dafür?
Genau,
oder?
Ja. Okay. Ja. Und er kann das mittlerweile auch gut auch alleine schon äußern oder weiß dann auch, was passiert und
Mama, ich brauch Cortison.
Vertraut mir dann einfach auch, wenn ich sage, pass auf. Das Zäpfchen wirkt gleich oder beim Ibu-Saft, solche Geschichten halt. Ja. Das ist ein unglaubliches Vertrauen von ihm in mich. War richtig, ja.
Ja, war richtig.
Ja, das ist ein schönes Gefühl. Dann, das war so 22 und so zum Jahresende hin hatte ich so, also es fiel uns schwer, damals nach mit dem ersten Geburtstag haben wir den Heimmonitor abgegeben, also im Schlaflabor und war soweit alles stabil und alles gut und das war für mich auch gut, sind also auch in die Reha gefahren und hatten da dann aber wieder Überwachung, war aber auch alles in Ordnung und so zum Jahresende 22 hatte ich so irgendwie, hat mein Bauchgefühl gesagt, irgendwas passt nicht. mache Einschlafbegleitung, Mittagsschlaf, Abendschlaf. Und ich hatte immer das Gefühl, ich hatte wie kleine Atemaussetzer. Und das habe ich mich belesen, mal wieder. Begoogelt, ergoogelt. Es gibt so Überwachungssocken, also es gibt ja auch so Matten, die du unter die Matratze legen kannst und so Schnatter.
Das ist Angel Care gedöhnt, ist das,
genau. Und dann habe ich so eine Überwachung, so ein Pulsoxy für den Fuß gefunden. Da habe ich gedacht, das ist ja super. Ja, weil Hand, also wird's, wäre ja, ja abgefriemelt und naja, denke super. Ziehst du nur eine Socke drüber, wunderbar. Im Januar 23 dann gekauft. Naja, mich natürlich, jeder hat mich ja für bekloppt gehalten und ich bin ja eine Helikoptermutter und du kannst mich loslassen.
Ja, und eine Geschichte,
ja,
aber auch.
Ja, also das ist es, das sage ich ja auch immer allen. Keiner von euch war mit dem im Krankenhaus.
Und selbst
und so
wenn
oft
nichts gewesen wäre, selbst so wenn ich das als Trugschluss irgendwie entpuppt hätte.
Genau.
Aber häufig ist es eben nicht so. Ich finde, die Intuition.
Spoiler, richtig.
Aber die Intuition der Mama, das wird immer wieder runtergespürt. Es wird immer wieder weggeredet, wie oft ich das mitkriege und höre. Dann sitzt du da als Mama da,
muss ich irgendwie
kommt mir komisch vor.
Sowas,
ne? Und dann, jetzt stell dich mal nicht so an. Ja. Genau. Und also, ja.
Vertraut und eurem Gefühl, ihr lieben
Mamas. Ja, bitte. Immer. Total. Für eure Kinder.
Ja. Lasst euch das nicht ausreden.
Ja. Und dann war April, also 3 Monate ungefähr, nachdem ich dann dieses Überwachungsding hatte. Läuft mit App, super. Kostet erstmal Schweinegeld, aber rettet Leben. Teilweise. Ja, war es denn so? Ich war auf Arbeit.
Magst du sagen, wie oh Gott, das war laut, magst du sagen, wie es heißt?
OLED Care. Also OLED wie die Eule auf Englisch und Care wie Pflege. Mhm. Ja. Werbung? Aber unbezahlt, weil selbst gekauft.
Aber ist jemand hier Insta tauglich?
Nein. Kooperationspartner. Ja. Und 6.4.23 war ich auf Arbeit und das Ding ist gekoppelt, wie gesagt, per App, auch mit meiner Apple Watch. Werbung, unbezahlt, selbst gekauft. Ja, und ich bekam eine Mitteilung, dass mit meinem Kind was nicht stimmt. Also, ja.
Oh Gott.
Und er war mit Papa zu Hause.
Ach so.
Hand, Mund, Fuß. Es war so kurz nach 8. Also ich war gerade am Anfang der Arbeit, ich war hochmotiviert. Natürlich Papa angerufen, das war das erste Mal, dass das Ding halt sowas gemeldet hat. Und er sagt, nee, der liegt hier neben mir im Bett. Ist alles gut, ist wunderbar. Die Augen auf, ist schick. Gut, sage ich, na dann, weiß ich Bescheid. Keine Minute später, es ist nicht alles gut. Es stimmt irgendwas nicht mit ihm. Ich sage, was heißt das? Ich kann es dir nicht sagen. Er spricht nicht. Er ist anders als sonst. Er reagiert nicht. Gut, und dann war für mich klar, es stimmt wirklich irgendwas nicht. Okay. Und mein erster Gedanke ist halt immer, wenn ich es mir nicht logisch erklären kann, das ist irgendwas mit dem Schand. Ja, es ist halt ein Fremdkörper, es ist eine potenzielle Infektionsquelle. Also ich war irgendwo in der Kopfrichtung schon. Und dann habe ich mich umgezogen und habe bloß zu ihm gesagt, hol dir Hilfe. Wir wohnen im selben Dorf wie seine Eltern. Und ich finde, also was mir immer hilft, ist nicht alleine zu sein in so einer Situation. Und dann habe ich bloß gesagt, ich setze einen Notruf ab und habe dann halt so ein bisschen die Situation geschildert. Kind ist so und so alt, hat das und die Vorerkrankung. Okay, wir schicken jemanden raus. Und dann bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren, habe parallel mit Papa dann immer telefoniert. Und die Situation besserte sich nicht. Im Gegenteil, er erbrach und war immer weniger bei ihm, also körperlich. Also er sackte wohl so ein bisschen dann immer mehr zusammen. Er hing nur noch bei Papa auf dem Arm. Und ich traf ziemlich zeitnah mit dem Rettungswagen und Notarzt dann ein. Und ja, wir fanden dann ein Kind vor, was nicht ansprechbar war. Selbstständig atmete, aber nicht ansprechbar war, nicht reagiert hat. Die Augen waren in eine Richtung gedreht. Ja, und dann ging es halt mit Tatütata zum Glück in die Uniklinik. Also das ist auch so mein Safe Space, sage ich mal, nach dem allem, was so passiert ist. Und dort eine ganz tolle Ärztin auf der Kinderstation in der Kinderklinik vorgefunden, die sofort gesagt hat, Status Epilepticus. Also er ist in einem epileptischen Daueranfall drin gewesen. Oh. Und dann ging mir sofort die Schotten runter, weil wir hatten ein Notfallmedikament zu Hause. Aber ich hätte nie gedacht, dass so ein epileptischer Anfall oder beziehungsweise dann das Ende
so
oder dieses Drinstecken.
Einfach,
richtig. Es war viel zu ruhig.
Man hat ja,
ich hatte schon mal
gewisse Vorstellungen durch Filme.
Ich hatte aktiv auch schon gesehen in meiner Studienzeit. Da hatten wir einen Epileptiker und der hat halt wirklich klassisch gekrampft. Mhm. Ja, der hat sich auf die Zunge gebissen. Den haben wir dann in Ruhe gelassen und dann war alles wieder schick schön, mehr oder weniger. Aber so stellt man sich das vor und nicht das, was ich da auf meinem Arm hatte. Und ja, die hat dann relativ fix auf reagiert, hat Medikamente gegeben und haben dann auch Sauerstoff gegeben. Ja, und dann dauerte es so eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann war mein Kind wieder da und war dann auch wieder ansprechbar. Dann haben wir, um halt alles auszuschließen, haben wir einen CT gemacht. Der Neurochirurg war da, also es waren alle ganz, ganz fix bei ihm, bei uns und haben da erstmal Entwarnung gegeben.
Ach, der Neurochirurg, den du
der
schon kanntest.
Neurochirurg, ja. Unser Neurochirurg. Ja, und haben sich die Bilder dann fix angeguckt und haben gesagt, soweit ist alles okay, auch mit dem Schandverlauf, also mit der Ableitung, so nennt man das ja, diesen Schlauch, dass alles soweit okay ist und ja, dass sie jetzt halt erstmal ihn unter Beobachtung stellen. Ja, und dann sind immer wieder solche Krampfanfälle dann aufgetreten. Also wir waren dann 2 Tage stationär, er war soweit wieder stabil und dann nach Hause gegangen. Und ja, seitdem immer wieder aufgetreten, wenn irgendwelche andere, also wenn das Immunsystem einfach überfordert war.
Das heißt jetzt also, dass bis zu diesem Zeitpunkt in der Zwischenzeit keine Krampfanfälle waren?
Erst mit 2 Jahren.
Erst mit 2 Jahren ging das Ganze dann los.
Richtig. Okay. Und genau, und jetzt immer Fieber ist ein absoluter Trigger, das wissen wir. Sind dann natürlich vorbereitet auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du natürlich sofort Angst, wenn du wieder dein Kind in die Kita bringst und dann steht, bei uns geht Norovirus rum, das ist das und das, die Erkrankung ist gerade und zuckst zusammen und denkst, nein, nein. Ja, und ein anderer Trigger ist Stress, positiv wie negativ. Und so sind wir dann quasi auch mehr oder weniger hierher gekommen, hier gelandet. Genau, ja, das war so 23 und 24 letztes Jahr. Die Epilepsie, die viel uns geprägt hat.
Es gibt doch unterschiedliche Epilepsieformen. Weißt du, welche Form das ist?
Leider nein.
Gibt es eine Vermutung irgendwie? Auch nicht.
Ich habe eine.
Ja, auch immer.
Auch da habe ich wieder
denk mal laut.
Viel gelesen.
Wir
und
erzählen auch die ganze Zeit Hypothesen.
Ja, also aufgrund dessen, dass es ja wirklich mit einer oder immer mit anderen Grunderkrankungen, mit Immungeschichten zu tun hat, denke ich eben, dass es so eine juvenile Form ist, die sich hoffentlich, vielleicht ist das auch einfach mein Grundgedanke, einfach so ein bisschen verwächst. Wenn man das so salopp ja immer sagt, beziehungsweise einfach, wenn wir ihn in seinen Strukturen, in seinem Reflexprofil gestärkt bekommen, dass wir ihm da einfach mithelfen, das Ganze runterzufahren und vielleicht eben Richtung Null zu bringen. Ja, also das ist jetzt wirklich klar, der Auslöser ist definitiv oder die Ursache, nicht der Auslöser, die Ursache ist eben die Hirnblutung oder sind die Hirnblutungen von damals. Aber dass wir eben diese Auslöser einfach für ihn besser integrieren können. Das ist so das, was ich denke und hoffe, weil es immer nachts auftritt. Also er ist, mal Holz suchen, er ist noch nie tagsüber jetzt irgendwie umgefallen deswegen im Krampf oder irgendwas, sodass ich da jetzt hoffe, dass es wirklich einfach diese milde Form ist und sein Körper, sein Hirn da einfach nicht mit zurechtkommt, wenn eben mehrere Sachen mehr als eine Sache aufeinander prallt. Und es ist immer im Schlaf, also wenn die Verarbeitung einfach mit reinspielt. Also sowohl Mittag als auch Nachtschlaf. Das heißt, wenn er krank ist, wenn er Fieber hat, dann kriegt er unsere tolle Socke auch mittags um. Ja. Dass ich ihn einfach unter Kontrolle habe, dass wir es sehen können, lebt sich für alle leichter.
Ja, klar.
Ja, klar. Ja, und ja. Er toleriert es auch. Er weiß, dass das ist auch das Schöne. Er macht es einem unheimlich einfach. Also er ist unglaublich, also wie ja schon gesagt, er vertraut mir sehr viel und er nimmt ganz viel an. Und das ist jetzt für ihn nicht, oh, muss ich das jetzt tragen oder ist das jetzt, oder er hat ja auch ein Antiepileptikum als Mittel. Das ist nie eine Diskussion gewesen und wird es hoffentlich auch nie sein. Er muss dieses Medikament nehmen, morgens und abends, und das gehört dazu und dann nimmt er das. Also
ja, denke ich, dadurch, dass er da
das ist, ja, wichtig ist. Einfach.
Und er ist damit groß geworden.
Genau.
Das ist von Anfang an ja in
mit allem Therapien, er weiß.
Und Zähneputzen was anderes?
Nein.
Auch wenn du es von vornherein machst, ne? Nein.
Ja. Und so.
Ja. Stress, großes Thema, hattest du gesagt.
Stress, genau. Großes Thema, ja, nach wie vor. Also nicht bloß aufgrund der Epilepsie, auch allgemein. Also das ist so wirklich was, womit er nicht zurechtkommt, was ihm, wo er sich selbst mit im Weg steht und wir ihn einfach ja unterstützen wollen müssen, damit er einfach in der großen, weiten Welt hier besser und gut zurechtkommt, noch besser und gut.
Ja, du hattest ja vorhin gesagt, er hatte doch einmal diesen Krampf, als die nicht der Schand, also als der Schand eingesetzt werden sollte,
genau,
nach der ersten OP. Mhm. Und da dachte ich, okay, wenn das Hirnwasser dann ins Hirn fließt, müsste mich unterbrechen, wenn es völliger Blödsinn ist, aber dadurch, dass ja dann diese, also Wasser leitet ja. Es gibt ja diese Myelinschicht, die aber vielleicht in dem Moment, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, nicht unbedingt gut vorhanden ist, gerade wenn jemand so, so früh geboren wird.
Du hast trotzdem ja eine Membran um die Neuronen. Du meinst, wenn da quasi die Ionen austreten, also.
Ja, das ist einfach schneller von einem Axon zum anderen geleitet wird, obwohl es da gar nicht hin sollte.
Ah, überschießendes Potenzial.
Genau, das ist überschießendes Potenzial.
Ach so, meinst du? Ich dachte, du willst jetzt aufgrund Strom und Wasser.
Ja, aber weil das ganze Hirnwasser ja das vielleicht trotzdem nochmal anders leitet.
Naja, also
ich glaube, ich verstehe. Kann es aber auch nicht in andere Worte oder bessere Worte fassen.
Du leitest ja.
Danke.
Hast du gut gesagt.
Ja, danke.
Du leitest ja die Reize weiter. Ja. So. Und wenn die Myelinschicht.
Wir laden mal deinen schlauen Neurologen noch ein.
Genau. Und wenn die Myelinschicht nicht vollständig vorhanden ist und diese kleinen Lecks, die ja da auftreten in dem Membran, da können Ionen ja raus, ne? Dann ist das ja quasi wie so ein angeknabbertes Stromkabel.
Genau.
Und wenn die Kabel dann, die Axone aneinander kommen, kommt es zu so überschießendem Potenzial. Und das ist natürlich quasi ein epileptischer Anfall, wenn du es so möchtest.
Ja. Genau. Ja, weil das ja genau mit Austreten dieser Hirnflüssigkeit einen epileptischen Anfall hervorgerufen hat. Deswegen komme ich da drauf. Weißt du, dass das Hirnwasser ringsrum irgendwas mit der Reizweiterleitung gemacht hat?
Ich war eher beim...
Also begründet wurde es damals mit Druck.
Genau, da war ich jetzt
kann
auch
sein, weil sich das ja alles
Druck
irgendwie
und durch den Druck und vielleicht, ich stelle es mir jetzt wirklich wie zwei Kabel vor, durch den Druck kommt von da Druck und von da und dann...
Das ist ja dann luftleerer Raum letzten Endes. Wenn Flüssigkeit aus der Zyste rausgeht, dann ist sie ja nicht mehr so kompakt. Die ist dann zwar überall, aber es drückt ja nichts mehr auseinander, sondern, na gut, drückt dann vielleicht eher Dinge zusammen. Na gut,
mir kam jetzt gerade nochmal der Gedanke von wegen nach der OP, dass vielleicht gar nicht, mein erster Gedanke war, als du es vorhin erzählt hattest, auch Druck, aber vielleicht war es gar nicht der Druck, sondern der Stress, der unter dieser OP entstanden ist. Vielleicht war auch das so ein Thema.
Natürlich.
Und dass daher eigentlich dieser epileptische Anfall kam.
Na klar, weil, Medikament,
ne,
Anästhetikum.
Genau, ja. Genau, da hätte ich jetzt eher nochmal reingrätschen wollen.
Obwohl es ja beim Schandsetzen letzten Endes nicht vorkam.
Kein Krampfanfall, nein. Es ging ihm zwar schlecht, also so insgesamt schmerzmäßig schlecht und nach der OP, aber er hatte keinen Anfall, das stimmt, als sie den Schand gesetzt haben. Dazwischen waren
es ähnliche Bedingungen.
Ja. Ja, na klar. Krass.
Na gut. Können wir, glaube ich, mit unserem Leiden wissen, was... Anästhetikum und OPs am Gehirn.
Ja.
Aber vielleicht jetzt nicht erklären. Fakt ist aber, dass nach dieser einen OP ein Krampfanfall aufgetreten ist und dann zwei Jahre später erst wieder erneut.
Korrekt.
Und du ja jetzt sagtest, wenn es um Stress oder
Krankheiten,
Immunsystem, Fieber einhergeht.
Okay. Genau. Ja.
Erzähl doch aber bitte nochmal ganz kurz Myelinschicht. Wann genau wird die, also auf Rückenmarksebene, wird die ja...
5., 6. Schwangerschaftsmonat, also
genau,
um die...
gebildet?
Ich frage auch immer, gab es irgendwie irgendwas in diesem Zeitraum, weil da die Myelinschicht gebildet wird?
Und was ist im 6. Monat dann? Im 6. Monat ist doch auch immer irgendwas.
Um die Myelinschicht, es geht darum, ist die Myelinschicht nicht richtig...
Ja.
ausgereift oder sind diese, was ich vorhin erzählt habe, also die Reize gehen ja dieses, also über das Axon zur nächsten Nervenzelle, die nimmt es auf mit ihren Dendriten und da um dieses Axon ist ja immer eine Membran wie so eine kleine Haut und darum bildet sich so eine Ummantelungsschicht, die Myelinschicht. So, die wird aus Fett gebildet. Und die ist ja dazu da, hat man glaube ich schon mal zur Reizweiterleitung und damit es schnell geht und die Membran hat so quasi...
Effizient sozusagen und nicht in alle Richtungen.
Genau, weil die Membran...
Genau, gezielt.
Die Membran, die hat so, da können die Ionen, die ja weitergeleitet werden, die Signale sind Ionen, die können da austreten und die Myelinschicht dichtet das Ganze ab, damit es schnell, effizient und zielgerichtet ist. Und wenn es da so Lecks gibt, treten Ionen aus und es kommt einfach nicht schnell genug oder auch gar nicht das Signal an die Stelle, wo es eigentlich hingehört. Und man sagt, oder wenn es da so Schwierigkeiten gibt, so um den sechsten Monat, und das, da sind wir bei der, ich glaube, der 22. Schwangerschaftswoche, wenn da die Myelinschicht nicht richtig ausgebildet wird, aufgrund von äußeren Faktoren oder wie auch immer, oder eine Frühgeburt, dann hat das Auswirkungen auf die Integration des Morus, beziehungsweise auf den Umgang mit Stress. Mhm. Also es ist immer zu viel, zu doll im Kopf. Und wie gesagt, Myelinschicht und epileptischer Anfall, das ist ja nicht weit voneinander entfernt.
Ja, ja, absolut.
Habe ich jetzt deine Frage beantwortet?
Ja.
Okay, ja.
Sechster Monat.
Genau, sechster Monat. Und, also es passt, das wollte ich vorhin, aber du warst so schön im Fluss, nicht gleich reingrätschen, dass das mit der Entwicklung der Myelinschicht und der Frühgeburt, dass das so recht zeitnah war und dass da... Ja. Die Möglichkeit dieser Erkrankung, der Epilepsie, auch einfach schon.
24. Woche ist es, glaube ich.
Beginn 24. Ja, ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber ja. 4 mal 6 und 24 und nicht 22. Naja, gut.
Egal. Aber ja, wir sind halt noch näher dann an dem Zeitpunkt.
Mhm. Ja. Genau.
Okay, und am Ende meintest du ja auch. Wird ja auch nochmal kurz vor Geburt.
Genau, da also auf Rückenmarksebene ist das 5., 6. Monat, also so. Mhm. Ne, 20., 24. Schwangerschaftswoche in dem Dreh. Und im Gehirn, das ist nachher 9. Monat, da wird also quasi im Gehirn wird die Myelinschicht dann, also das Baby kommt ja auf die Welt und das Gehirn ist ja noch nicht entwickelt. Mhm. Es entwickelt sich ja in den nächsten 2 Jahren, was total, siehst du, in den nächsten 2 Jahren entwickelt sich das Gehirn quasi auf das Dreifache oder so. Also da passiert ja ganz, ganz viel in dem Gehirn. Und dann nimmt es ja nachher nur noch an Furchen zu. Mhm. Also, aber ja, ab dem 9. Schwangerschaftsmonat kommt dann die Myelinisierung im Gehirn. Findet da statt. Mhm. Myelinschicht ist eine Lipidschicht, eine Fettschicht. Und 20% daraus bestehen aus Proteine. Mhm. Und es gibt Epilepsieformen, die über Ernährung eingestellt wurden. Hat man dir das erzählt?
Nein, habe ich gelesen. Aber hast du
natürlich hast du das.
Oh, nein, ist ja super. Voll gut. Also, ja. Denn es gibt ja auch...
Ja, weiß ich hier, Ketone.
Genau, ja. Und da gibt es ja...
Ah, über Ketone Ernährung.
Ach, proteinreich. Okay, na, da wollte ich jetzt mich drauf hinaus. Bist du da ganz dolle hinterher und gut belesen oder so?
Nein.
Ich habe das. Also ketogene Ernährung heißt das.
Sorry. Ketogen.
Ja. Ketone Ernährung? Das habe ich schon mal gehört. Also, ketogen, Leute. Ja, es wäre sonst ein bisschen peinlich geworden, hätte ich es nicht mal aufgeklärt.
Schon überhört. Nein, also im Zuge dessen, wo ich mich belesen habe, was denn Kinder für Epilepsieformen haben können, kam das auch. Ploppte mit auf, aber das geht ja so ins Detail und so tief, da habe ich mich nicht weiter mit und denke auch nicht, dass es die Art von Epilepsieform bei ihm ist. Deswegen habe ich es, glaube ich, auch nicht weiter verfolgt.
Also eine ausschließlich ketogene Ernährung würde ich jetzt nicht empfehlen, aber was ich wirklich den Eltern immer gerne empfehle, ist häufig auch Aufmerksamkeit und Konzentrationsstörung, Omega-3. Also das als Fisch. Heilmittel. Fisch, genau. Algen. Und habe damit auch gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Die Meere sind so verschmutzt, dass es gar nicht mehr so ratsam ist. Also in dem Buch hier von Bas Kast, Werbung, unbezahlt,
weil selbst gekauft.
Da steht es nämlich auch drin, dass es ratsamer ist, das zu substituieren, also über Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen und am besten auch Algenöl, Omega-3 aus Algen zu nehmen und
klingt. Aber das ist gut, das nehme ich mit, Omega-3.
Aber Omega-3 ist letzten Endes, kannst du...
Ich will dir auch mal so eine kleine Flasche zeigen.
Ja.
Wir haben hier welche.
Ja. kannst du nächste Woche, erinnerst du mich dran, Dienstag einmal probieren, ob das was für ihn ist. Mhm. Wir haben uns da jetzt testen lassen, also über so einen Bluttest.
Ja.
Und die Auswertung kriegen wir auch in 3 Wochen, glaube ich. Da bin ich ganz gespannt.
Okay.
Ja. Nichtsdestotrotz weiß ich, auch aus eigener Erfahrung von meinen Mädels, von meiner Großen, hatte ich ja schon ganz oft erzählt, da haben wir mit Omega-3 oder mit viel Fisch in dem Sinne, du kannst ja auch gucken, woher hast du den Fisch und selbstgefangener Fisch und die hatten auch so Gummidrops aus Omega-3, das hatten wir mal probiert. Wir hatten auch diverse Öle schon mal, aber das ist für Kinder schwierig, weil das häufig irgendwie auch so ein eigenartiger. Ja, und mir fiel auch ein, auch neulich mal nicht nur fischig, das ist ja auch sehr ölig. Also die Basis von so einem Fischöl oder Algenöl ist häufig Olivenöl. Und das ist auch nicht so.
Das ins Getränk?
Genau, also wir hatten das dann immer ins Dressing. Bei uns gab es dann immer einen Salat, also gibt's so eine Vorspeise.
Täglich?
Nein, also wäre schön, wenn die Kinder täglich Salat essen würden. Also ist auch
deswegen
nicht so.
Deswegen überlege ich jetzt.
Wir hatten das nur phasenweise ausprobiert. Das funktioniert immer mal.
Ja gut, wenn du jetzt überlegst, du machst null, dann ist ja schon 2-3 Mal die Woche, ist ja schon,
mal
200% mehr.
Genau.
Ja, okay.
Und in der Kita und auch in der Schule gibt es immer Fischtage. Also in der Kita war es immer freitags, gab es immer Fisch. Und in der Schule ist es, glaube ich, unregelmäßig, aber gibt es auch Fisch und die essen beide auch gerne Fisch. Und ich habe das Gefühl und auch die Erfahrung von anderen Mamas, Mamas häufig, ich habe selten die Väter hier sitzen, die auch berichten, das funktioniert richtig gut. Also es scheint ein bisschen leichter zu sein, sich zu fokussieren in dem Moment.
Krass. Ja. Ich probiere es aus.
Ich habe allerdings auch Kinder in der Individualförderung, IMPP. Und da, das war letztens, war eine Mama da mit ihrem Sohn und das irgendwie ganz blöd, der hat Informatikunterricht und kommt dann zu mir zum Retest, also zur Nachtestung von diesen frühkindlichen Reflexen, wo sind wir jetzt, ne? Und erzählt er auch, oh, wenn ich ihn da abhole, ist ganz schwierig. Eigentlich hat er dann auch LRS-Training, also Lese-Rechtschreib-Training. Und dann ist die Konzentration seit dem neuen Schuljahr irgendwie ganz bescheiden gewesen. Ich so, Und dann hat mir erklärt, okay, Blaulichtfilter war jetzt nicht vorhanden an dem Computer, das haben sie nachträglich dann angemacht. Aber auch die ganzen Bildschirme machen ja auch ganz viel mit dem Stresslevel. Und der hat danach, nach dem Computergedöns, isst er immer einen Proteinpudding. Und seitdem funktioniert das mit der Konzentration viel, viel besser.
Cool.
Oder so ein Skür mit hast du nicht gesehen. Und also proteinreiche Ernährung trägt zur Blutzuckerstabilisierung, da sind wir dann auch wieder mit dabei. Also und Blutzucker hat ja immer was mit Insulin zu tun. Und Insulin ist immer gekoppelt mit Cortisol. Und sobald du den Stress runterbringst, bringst du es auch so Insulin runter. Und Protein macht ja dann quasi erdet, wenn du es so haben möchtest. Ja, und da wären wir wieder bei der ketogenen Ernährung.
Mhm.
Also und versuch's mal.
Ja, auf jeden Fall.
Obwohl wir auch da ganz kurz nochmal spoilern müssen, dass das ja seit ein paar Wochen, bis auf das eine Mal, jetzt hat es der Dienst an.
Ja.
Aber sonst anfallsfrei war.
Ja.
Trotz.
Oh, seit wann jetzt?
Dieses Jahr tatsächlich. Wir hatten im Dezember nochmal, nach den Weihnachtsfeiertagen, da sind wir wieder beim positiven Stress, Eustress und Distress. Ja, da war es wirklich nach 3 Tagen Weihnachten. Also man versucht ja irgendwie, sich in diesen Wurm reinzuversetzen und wie kannst du es richtig machen? Und hast halt gedacht, gut, statt es an einem Tag abzuhandeln, habe ich es über 3 Tage verteilt und habe dann an Tag 4 die Quittung gekriegt.
Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht nicht sonst an Tag 1 gekommen wäre.
Ja, also, na klar, das ist halt immer das. Ja, aber ohne Notfallmedikament muss man auch dazu sagen. Also der letzte große Anfall war im Juli letzten Jahres mit Notfallmedikament und mit Klinikaufenthalt auch sogar wieder. Also da war auch unerklärlicherweise Fieber aus dem Nichts. Im Urlaub, also kannst jetzt auch nicht auf die Kita schieben oder andere Kinder oder irgendwas. Fieber und ich habe es nicht runtergekriegt und also trotz Wechsel zwischen Paracetamol, Ibu und auch da und nach 24 Stunden hat er dann gesagt, jetzt grätsche ich hier mal raus und hat dann 3 Anfälle hintereinander gehabt. Und nach dem 3. habe ich dann das Notfallmedikament gegeben, was mir dann auch zu lang einfach gedauert hat. Und dann sind wir in die Klinik und dann haben die ihn auf Herz und Nieren geprüft. Aus allen Öffnungen Proben genommen und Abstriche und Blut und wir haben keinen Erreger gefunden. Also wir wissen bis heute nicht, warum er gefiebert hat. Und dann hat er in der Klinik auch nochmal gekrampft. als das Fieber rapide runterging. Also diese Temperaturunterschiede scheinen fürs Hirn einfach eine massive Belastung zu sein. Weil dann nämlich von jetzt auf gleich haben dann die fiebersenkenden Medikamente angeschlagen. Und dann war er runter auf 36 und noch was. Also er ist eh so ein Warmblüter. Und das war dann zu schnell, zu viel. Dann hat er da in der Klinik nochmal gekrampft. Und dann war vorbei. Dann war Ruhe. Dann haben wir sein tägliches Antiepileptikum nochmal angepasst vom Medikament her und seitdem ohne Notfallmedikament. Also wirklich nur mal so ein kleines.
Er ist ja nun auch, wie gesagt, in der 28. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen. Das heißt, der Moro-Reflex, der war ja noch gar nicht auf dem Höhepunkt, noch gar nicht ausgereift. Der FPR, der Furchtlähmungsreflex, ist ja auch immer noch da. Das sieht man auch.
Ja. Erzähl doch mal, Christine, woran siehst du das denn?
Naja, so sahen äußere Erscheinungen. Ne? Es ist immer noch eher das sehr weiche Gesichtchen, die blasse Haut, eher zart, eher zurückhaltend. Immer vorsichtig, ja, immer bei Mama in Schutzsuche, Kontakt, also auch eher immer zurückhalten und auch sobald es überraschender wird und erstarrter. Also es bleibt wirklich in dem Moment hängen, spricht dann nicht mehr und erstarrt regelrecht. Also das sieht man ihm dann auch an.
Ja, also die Freitagssituation. Sind dann die Freitagssituationen.
Mit dem Therapiehund Freitag.
Nicht der Wochentag.
Ist das Freitagwochenende? Oh nein.
Nein.
Ihr habt ihm
also,
den Namen gegeben.
Also auch noch nicht nur das. Das sind auch Kleinigkeiten. Ne? Ja. Eine überraschende Aufgabe. Mhm. Eine Frage, die denn mit der er nicht gerechnet hat. Oder wo er vielleicht auch merkt, das hatten wir jetzt letztes Mal, da war nicht ganz klar, worauf wir eigentlich hinaus wollten. Die Aufgabe war so, und dann war er so in sich
zu schwammig.
Genau.
Er braucht ganz, also Routine, ich glaube, ja, das weiß jede Mama, für Kinder ist Routine super, aber er braucht wirklich, am liebsten wäre jeder Tag derselbe Ablauf. Also auch am Wochenende. Ja, das heißt wirklich, und für ihn vorhersehbar, planbar. Das heißt, ich bereite ihn schon montags vor, morgen ist Ergo. Morgen fahren wir zu Christine, ich hole dich ab. Das wiederholen wir bestimmt 3, 4, 5 Mal, bis er es selber wiederholt. Und dann hat er es verinnerlicht, dann weiß ich das auch. Und das ist ganz, ganz schwierig, wenn ich aus was für Gründen auch immer vergesse, ihn auf irgendwas vorzubereiten. Und dann stehen wir nächsten Morgen da und es passiert irgendwas und ich habe ihn nicht vorbereitet. Dann kann ich das vergessen. Also eigentlich kann ich wirklich sagen, Abbruch. Brauchen wir jetzt hier nicht versuchen. Oder es artet wirklich aus in Tränen und also ganz schlimm, also dieses Routine.
Aber dann erstarrt er nicht. Und dann wird er eher
Kampf
er
oder
weint.
Flucht,
ja, genau. Also dann kommt der Kick dann der Moro rein und holt ihn aus der Situation raus.
Richtig, genau. Ja, und ich glaube, das war so, oder das ist das, was dann Christina auch so in der Therapie aufgefallen ist. Weil ich sehe ja die beiden nicht mehr zusammen. Das war ja wirklich nur, als er noch zu Hause war. Und seitdem er ja in der Kita ist, kommt der Tina in die Kita und macht das mit ihm. Und das ist auch zum Beispiel, also ihr macht ja feste Tage, was ja super ist für die Kinder. Und auch Christina kommt ja an festen, immer an demselben Tag. Und das ist für ihn auch ein Höhepunkt. Ja, weil er geht so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen unter, in der Kita, in der Alltagssituation, aber er würde sich ja nie in den Vordergrund stellen. Also er ist immer eher der.
Das hören wir auch ganz häufig von so Kindern mit FPR-Tendenz, dass die wirklich
ganz
schnell
hinten runterfallen. Hattest du auch erzählt, letzte Folge, dass du dir nicht den Raum nimmst. Du nimmst das, was übrig ist am Platz. Und das ist bei Kindern
und
in
dann
dem Fall
so
bei deinem
Kita mit so vielen anderen Kindern und auch so vielen Moro-Kindern, die dann einfach Raum nehmen auch ganz viel.
Ja, und er ist ja jetzt seit einem Dreivierteljahr ungefähr in der Gruppe, wo die integrativen Kinder mit drin sind. Da ist halt von 3 bis 6 Jahren ist halt alles dabei. Und da ist natürlich dann bei den Vorschulkindern, die eben schon, wie du sagst, Raum einnehmen und auch ganz anders schon agieren, ihren Alltag bestreiten, ist das natürlich was ganz anderes. Ja, da würde er nie sich in den Vordergrund. Er ist jetzt gerade 4 geworden, genau. Und das ist natürlich, und dann kommt dann Christina, das ist für ihn ein Highlight, er kriegt dann Aufmerksamkeit und sie sagt auch immer, sie beschreibt das so, wenn es dann heißt, so wir müssen jetzt aufräumen, dann wird er leiser, dann wird er stiller, während er während der Therapie eben mit ihr agiert, interagiert und alles ist schön und alles ist prima und dann ist immer leiser und ruhiger und so ist das auch, wenn wir das Haus verlassen, also Wir wohnen wirklich gleich ums Eck. Und je näher wir der Kita kommen, desto stiller wird er.
Ach Gott.
Mhm. Also er, es ist kein Problem jetzt beim Abgeben, wie man das sonst so vielleicht auch mal sieht, hört, mitbekommt, erzählt bekommt von anderen Eltern.
Erlebt.
Er weint nicht. Ja, es ist kein Schreien, kein Weinen. Auch da ist es halt so, das ist der Alltag, das ist eben geregelt, das gehört dazu.
Ja.
Das ist wichtig, aber man merkt eben, es ist so ein, okay, ich weiß, ich muss jetzt hier bleiben. Geh doch deines Weges.
Er bereitet sich vor,
ohne
sozusagen.
Mich.
Mhm. Ja. Ja. Ich bin gespannt, wir haben vor, das Programm zu tun.
Ja, genau.
Also das war ja auch so ein Wunsch von dir, worüber wir nochmal reden wollen sollen. Wie ist es bei Kindern, die Epilepsie haben?
Ja.
Und
ist es anders?
Es ist anders, definitiv. Mhm. Also man muss viel, viel vorsichtiger sein, immer in Absprache mit den Eltern und immer auch darauf hinweisen, dass jede Übung, die man macht, jeden Tag wieder aufs Neue einen Anfall auslösen könnte.
Ja.
Deswegen ist es noch wichtiger, kleinschrittiger vorzugehen und sich das Kind genau anzugucken.
Mhm.
Also nicht irgendwie, hier mach mal 10 Liegestütze und wippe mal vor zurück. Das habe ich gelesen oder bei Gimondo bei irgendeinem
Sportkanal
gesehen. sondern es ist wirklich wichtig, da mit dem Kind und mit den Eltern auch zusammenzuarbeiten. Aber die Möglichkeit besteht, danach zu reifen, weil das ist nämlich das Hauptziel von uns.
Richtig.
Von uns Vieren.
Ja.
Deinem Sohn, dein Mann und ich. Die Stressresilienz, also den Moro-Reflex noch so weit nachzureifen, den Furchtlähmungsreflex zu hemmen, Moro dann am besten auch hemmen, damit er einfach dieser Faktor Stress, dass der einfach quasi
dass halt besser verarbeitet werden kann.
Ja, genau, ausgeschaltet werden
kann. Ja, er einfach
mehr Kapazität auch hat.
Normaleren Alltag hat. Ja, also es ist ja, diese Einschlafsituation ist abends teilweise so anstrengend für uns beide, weil ich ich habe schon alles ausprobiert. Ja, dann sind wir jetzt wieder beim Spoilern. Ich habe da so eine App ausprobiert, wurde ja von weiß ich nicht wie vielen Influencern auf Instagram und das ist so toll und tri und tralala und dann erzählen die eine Geschichte und eine Traumreise und dann habe ich das gekauft. Interessiert ihn nicht. Er kann sich nicht fallen lassen. Er kann sich da nicht, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Toni-Figuren wir haben, der Schlaf, das Dings. Das sabbert dann eine halbe Stunde und dann guckt er mich mit großen Augen an und sagt so, und jetzt wollte ich dir eigentlich noch erzählen, dass das und das heute war oder gestern oder letzte Woche im Kindergarten. Also ich habe einfach noch keine Strategie für ihn gefunden, um wirklich adäquat runterzufahren.
Mhm.
Ja, wir haben schon so viel probiert und so viel. Christine hat gesagt, mit Kälte manchmal so, dass man was machen kann, die Hände auf dem Bauch. Ich war bei eurem Workshop.
Die Body Map hast
genau, habe ich
ausprobiert.
Funktioniert und er bleibt nicht liegen. Also er lässt das
so
nicht geschehen.
Wahrscheinlich auch, ja.
Das ist so, alles was ja neu ist, ist auch immer schwierig.
Ja.
Also das muss ich auch oft und viel wiederholen. Also so ganz simple Sachen. Wir waren zur U-Untersuchung und dafür brauchten wir eine Urinprobe. Ich habe vorher schon gesagt, können wir bitte diesen Becher mit nach Hause bekommen? Weil das wird hier gar nichts werden.
Mhm.
Ihr macht euch keinen Kopf.
Oh nein.
An Tag 5 hat es dann geklappt. Also wir haben alle in diesen Becher mal, also nicht in diesen, in einen anderen gepullert und regelmäßig und immer wieder und dies und das. Und wir haben das alte Töpfchen wieder vorgekramt. Also das sind so Sachen, das ist fremd. Das ist was er jetzt, er weiß nicht, was ihn erwartet. Was ist die Konsequenz? Was könnte passieren? Ja, es war ein Zahnputzbecher. Was soll da passieren? Ja, jeder sagt, Mensch, da kommt nichts raus. Den kennst du? Das ist, nein.
Das bringt dich nicht an, Lex.
Ja, also wirklich, das ist unfassbar, was du dann wirklich unter Tränen, ja, und jetzt ist das so, weil ich habe das dann einfach auch stehen lassen.
Mhm.
Und jetzt ist das ab und an mal, ach, kann ich heute mal in den Becher pullern? So als wäre es das Normalste von der Welt. Selbstverständlich, gar kein Problem. Ja, na klar. Aber so ist das wirklich mit Sachen. Kindersitz, er war jetzt zu groß für den Kindersitz hinten.
Oh nein, er braucht den neuen.
Ist ja Schatz, ganz euphorisch. Ich versuche das ja dann auch immer positiv zu verstärken, natürlich. Ja, und mit meiner Ausstrahlung. Ich sagte, wir kaufen einen neuen Kindersitz für einen großen Jungen. Er will ja ein großer Junge sein, wie die anderen großen Jungs, die Vorschuljungs.
Ja.
Neuen Kindersitz gekauft und dann darfst du vorne bei Mama sitzen. Cool, super, vorne bei Mama. Richtig toll, klasse. Eingebaut, komm mal rein, ich steig nicht ein. Wir müssen zu Christine. Ich steig nicht in den Kindersitz. Ich gehe da nicht rein. Was ist das? sonst Dreipunktgurt. Jetzt der normale Gurt, der ja hier drüber geht, am Hals. Geht nicht, mach das weg. Ich mache ein Kuscheltier drunter, dann drückt der nicht so am Hals. Das war, okay, wir machen erstmal eine kurze Fahrt nur durchs Dorf. Dann sind wir 10 Minuten gefahren, jetzt geht das. Aber so, jede Veränderung ist für ihn so einschneidend, so massiv und das auch so seinem Umfeld klar zu machen.
Existenziell
ist
auch.
Schwierig,
einfach.
Ist schwierig, wirklich
das
dann.
Finde ich auch. Also, wir hatten das mit dem Kindersitz auch. Das hatte ich dir, glaube ich, damals erzählt, als das mit eurem Kind, also mit bei dir und dem Kindersitz war. Wir hatten den, ich glaube, 3-4 Wochen. Hatten wir den bei uns in der Wohnung lose stehen, damit meine Große da immer mal wieder reinkletterte, um spielerisch den anzunehmen. Oder auch der Fahrradhelm war auch ganz großes Thema.
Ich will das nicht.
Es gibt so viele Fotos, wo sie am Armutstisch sitzt mit Helm. Weil das, es musste immer so eine selbstbestimmte, es musste mir selbst, sie musste von Anfang an bestimmen, wann sie in den Sitz geht, wann sie diesen Helm aufsetzt, wann sie, was weiß ich, erst die Socken anzieht und dann die Hose und Schuhe. Also so Kleinigkeiten, ne? Und auch das Umfeld beäugt dich dann immer, als wärst du vom anderen Stern. Ja. Hä, mach doch einfach. Das hat, ne, also das muss doch funktionieren, da müssen sich dran gewöhnen. Kinder wachsen bei uns rein und nicht andersrum. Nee, das geht nicht.
Weißt du, wie lange wir nach einem Friseur gesucht haben?
Oh Gott, da habe ich 2 Mädchen, die haben lange Haare.
Und der hat ja so richtig Wolle.
Ja.
Jetzt haben wir jemanden gefunden, ganz einfühlsam, und der einen Jungs-Kinderhaarschnitt macht, ohne Maschine, nur mit Schere. Oh. Weil dann sind wir wieder bei Geräuschen. Ja. Geht ja gar nicht. Das ist ja alles, was laut ist, schrill ist, geht gar nicht. Ja. Wenn ich zu Hause sauge, sage ich, Schatz, Mama macht jetzt den Staubsauger an, dann hält er sich die Ohren zu und dann sauge ich.
Multisensorischer Moro-Reflex.
Ja. Also ich sage, wieder ausgelöst. Haare föhnen, trrrt, ins andere Zimmer, Ohren zu.
Der kleine Mann.
Naja, da ist er sehr sensibel, was Geräusche angeht. Naja, klar, wenn da jedes Mal der Moro ausgelöst wird und du jedes Mal denkst, du kriegst eine halbe Panikattacke.
Richtig.
Dann versuchst du das natürlich zu unterbinden.
Ja, und nicht zu schützen. Durch die schlechten Augen. Das kommt ja noch dazu.
Wollte gerade sagen.
Ach, erzähl doch mal.
Ja.
Das habe ich ja noch gar nicht gehört.
Durch die Hirnblutung ist der rechte Sehnerv geschädigt, also so geschädigt, dass er auf dem rechten Auge nicht wirklich sieht.
Ah,
also er sieht quasi nur links und auch da nicht 100%.
Ja, und dann ist natürlich auch mit Nähdistanz und so abschätzen.
Genau,
ganz
richtig.
Schwierig.
Also er trägt auch eine Brille, toleriert die aber auch, weil er das auch nicht anders kennt. Also mit 9 Monaten hat er eine Brille bekommen und seitdem kennt er das auch. Und Papa, Mama, wir haben auch alle eine Brille, also deswegen ist das auch völlig indiskutabel noch nie gewesen. Die korrigiert auch so ein bisschen das Schiel, schielt auch so ein bisschen und hat einen Nystagmus, also ein Augenzittern.
Was häufig Symptome eines Hydrocephalus sind.
Genau.
Also das geht einher das mit den Krankheitsbildern. Naja, also es gibt diese mandelförmigen Augen und so Schielen geht einher mit Hydrocephalus. Durch den Druck auf die Augennerven. Also die Augennerven gehen ja quasi bis hinten an den Nacken ran und das ist einfach viel Fläche zum Drücken, abdrücken und schädigen, also wenn du so möchtest. Aber das geht ganz häufig damit einher. Augen sind ein großes Thema bei Wasserkopferkrankten.
Ja, dadurch kompensiert er, denke ich, einfach auch viel über die Ohren und ist da einfach hellhöriger.
Ja, obwohl man da ja dann auch schauen muss, ne, trotzdem die sensitiv aufs Hören zu sein und also die Wahrnehmung. Das kann man ja trotzdem irgendwann, wenn er ein bisschen älter ist, auch nochmal so ein bisschen schulen und auch nochmal abtesten. Mhm. Ne? Ob er beidohrig hört oder ob links mehr oder rechts mehr oder wie auch immer. Fakt ist aber, dass laute Geräusche oder ungewohnte Geräusche, die plötzliche Geräusche und Quellen bei ihm einfach Stress auslösen und in Gefahr einhergehen. Du weißt auch nicht, was das kleine Mäuschen an OP-Geräuschen mitgenommen hat oder was da irgendwie im Nachgang, wie das wahrgenommen worden
ist. Das ist traumatisiert.
Genau, ne? Also, dass da irgendwas ist und jetzt müsste ich mal überlegen, auditive Wahrnehmung, wann das so einsetzt und Geräusche wahrnehmen. Es geht ja eigentlich auch schon im Mutterleib los, aber ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, das weiß ich nicht, wann.
Auch schon sehr, sehr früh. Mm. Ich glaube, das ist direkt nach der taktilen Wahrnehmung.
Na, dann kommt also ja nach vestibulär.
Und danach kommt schon Haut. Auditiv. Ich weiß noch, in meiner App, die hat mir das sehr, sehr früh gesagt. Also irgendwann erst das dritte. Mm.
Naja, das ist auch sehr, sehr früh. Aber dann gibt es auch einen Unterschied zwischen... Das könnte Micha jetzt gut erklären. Der hat ja die Weiterbildung für so ein Hörtraining. Mhm. Das machen wir auch, dass wir, das mache ich gerade auch schon seit, oh, ich weiß nicht, seit wann mache ich mein Hörtraining?
Endlos lange, ja. Anderthalb Jahren?
Ja, ich hatte ein halbes Jahr Pause dazwischen, also ein Jährchen ungefähr. Also du hast eine Testung und dann musst du Geräusche lokalisieren, rechts, links und so weiter. Und dann wird halt ausgewertet, oder ne, gibt es ein Programm, dann wird ausgewertet, wo hörst du Höhen, wo hörst du Tiefen. Dafür brauchst du aber schon ein kognitiv weiterentwickeltes Kind. Also das kannst du mit ganz Kleinen nicht machen. Die halten das auch von der Länge her nicht durch. Aber so, ich glaube, den Jüngsten, den er jetzt hatte, der war 8. Und unsere Kinder natürlich, die da auch durch müssen. Ah, Therapeuten, Eltern. Jedenfalls habe ich das gemacht und dann ist halt festgestellt worden, dass ich eher linksohrig bin, was Höhen angeht und rechts, was Tiefen angeht. Und dann vermischt sich das. Und über so ein Hörtraining, also jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, habe ich Kopfhörer auf und es dauert so 10 Minuten. Und dann bekomme ich über eine App auch jeden Abend 10 Minuten so ein kleines Musikstück vorgespielt. Ich kann dabei auch einschlafen, manchmal mache ich das auch und oder höre es mir halt ganz an. Und darüber wird quasi mein Gehirn neu programmiert, weil du brauchst ja ein rechtsdominantes Ohr, weil ja das Sprachverarbeitungszentrum auf der linken Gehirnhälfte, damit quasi die Verbindung da direkt, also der Weg direkter ist, nicht über Umwege quasi
quer verschaltet wird.
Genau. Und das können wir ja dann, wenn dein kleiner und großer ist, mal abtesten.
Ja, gerne.
Da bin ich auch ein bisschen gespannt. Doch, mal gucken, also was da
noch so kommt.
Ja, und mit der Moro-Ausreifung, ne? Also wenn der Moro integriert ist, wie sich das dann noch verhält. Ob dann das immer noch so schlimm ist oder ob das sich verbessert, nicht mehr ganz so sensibel drauf reagiert. Ja. Oh.
Wie ist denn so die Spannung im Nacken bei ihm? Also hast du das Gefühl, ist es da sehr angespannt?
Nee, eigentlich gar nicht.
Also er neigt auch nicht zu einem Hypertonus, also zu einer überhöhten Muskelspannung. Im Gegenteil.
Genau, ich wollte gerade sagen. Ja.
Eher schlaffi. Also ich glaube, da wird keiner, er macht sich nicht fest im Nacken, vielleicht nur, wenn er wirklich sich erschreckt. Ansonsten würde ich eher in zu schwache Muskulatur tendieren. Also man merkt auch noch ganz viel Vorwärtsbeugetonus, den merkt man doch. Also er ist ungern in Bauchlage. Mhm. Das mag er nicht so gern. Scheint wahnsinnig anstrengend zu sein. Also so Bauchlage auf der Schaukel. Dann zieht er gerne die Beine doch nochmal drunter oder auf dem Rollbrett. Dann setzt er und hockt sich lieber drauf. Also,
obwohl ich aber mal häufig bei Patienten, also weil ich ja auch erwachsene PatientInnen damit behandle häufig, mit unserer Hirnnerven-Entspannungsgeschichte da. Mhm. Für alle zum Verständnis, dann gucke ich mir oben sozusagen die Halswirbelregion an, Schädelbasis, wo die Hirnnerven austreten und versuche da ein bisschen die Muskulatur ganz sanft zu lockern. Und gerade bei so, das ist mir neulich nämlich aufgefallen.
Bitte nicht nachmachen.
Lieber nicht. Bei einer TLR-Patientin auch, die auch einen sehr schlaffen Tonus eigentlich hat. Und die ist zwar ständig in dieser vorwärts gebeugten Haltung, aber ich habe das Gefühl, also ja, zum einen ist die Länge hinten, die Länge der Muskulatur
ist hinten recht entspannt, weil sie schlaff ist.
Ja, aber so ein isoliertes Stück. Also wirklich direkt wie bei so einem Geierhals. Weil der Kopf der wird halt auch immer wieder nach oben gezogen, damit sie was sieht. Also der Hals und diese Vorbeugung, die ist schon da. Aber sie neigt dann auch zu so einem Buckel. Und dann wird der Kopf ja wieder aufgerichtet. Und dieses Stück, das ist halt sehr, sehr fest. Und die hat ganz, ganz viel auch mit Panikattacken zu tun. Und da kann ich das hier erstmal wieder lösen. Und das bewirkt sehr viel.
Er ist erst 4 und er ist
klar,
nicht
aber deswegen in so einer, ich wissen,
genau,
wie
also
sich das
dafür bewegt er sich dann doch zu viel ganzkörpermäßig. Also ich glaube, diese festen Muskel oder fester Nacken, dieser was du nachher nur auch manuell lösen kannst, das sind häufig Erwachsene, die lange dann eher in so einer gebeugten Sitzhaltung sind und den Kopf quasi in so einer
Belastung,
genau, ne, also dann ich beobachte das auch bei Kindern, die nachher in der Schule sind. Da sehe ich das auch. Mhm. Da sage ich auch ganz häufig, schaut euch nochmal den Nacken an. Also das, weil dann auch Kinder häufig über Kopfschmerzen klagen oder über, wenn sie den Kopf drehen, oder das zieht sich manchmal auch runter in den Rücken, in die Rückenmuskulatur, Lendenwirbel, bis hin zur Lendenwirbelsäule. Aber bei ihm ist das noch nicht so. Dafür ist er wirklich noch zu klein. Und dafür ein Lob an dich und an euch als Eltern. Ihr scheint ihn auch gut zu fördern. Also, dass er gar nicht so viel in so einer einzelnen Position ausharren muss. Ne? Also, man merkt da schon, dass er viel verschiedene Bewegungsangebote auch bekommt und sich bewegen muss auch.
Genau. Ja. Also, ich glaube, das ist einfach so, dass das er sich das auch teilweise einfordert, ohne das jetzt aktiv, aber einfach so dieses, super Beispiel heute Morgen auch wieder beim Frühstück, zwischen zwei Stühlen die Armlehnen, und dann stürzt er sich halt hoch, also wie bei so einem Barren, und schaukelt dann davor zurück und hin und her. Und zum Geburtstag gab es jetzt dieses Jahr ein Schaukeltuch und das ist mega angekommen.
Was also für ein das Schaukeltuch?
Wo du dich so...
Das ist wie unsere Hängematte.
Ach so.
Aber das gibt es doch
wie so
auch.
Für so Aerial-Yoga oder
genau.
Sowas.
Ja, ja. Genau. Genau, ja. Richtig. Okay, und das, cool. Das liebt er, weil er es aktiv alleine kann. Er muss niemanden um Hilfe bitten. Er kann es ganz selbstbestimmt. Und ich habe jetzt mal versucht, das so als Ritual vor dem Schlafen, dass er sich einfach nochmal so ein bisschen durchschaukeln.
Ja quasi wie, auch wie so eine Gebärmutter. Ne? Also so eingepuckt.
Wobei er das ja nicht so gern mag. Also in der Schaukel, da ist wirklich am liebsten, er hängt sich nur rein mit den Armen und schaukelt wie so ein Affe vor und zurück und vor und zurück. So dieses Einpucken, das ist so für einen Moment, aber ich sag mal, das sind vielleicht 30 Sekunden, also wirklich eine halbe Minute. Ja, und dann ist es, weil ich mache dann noch alles zu, dass es auch so ein bisschen abgedunkelt ist. Und dann ist es wirklich so ein...
Deswegen kannst wahrscheinlich auch die Bodymap nicht so gut verträgt.
Kannst du mich wieder rausholen? Also es ist wirklich so mal kurz. Ja. Am liebsten ist wirklich... Und doll. Also wir haben jetzt schon Veränderungen im Raum vorgenommen, damit er wirklich in alle 360 Grad rundum schaukeln kann. Also er wirklich, oh Mama, kannst du mich nochmal anschubsen? Richtig, richtig doll. Und ich denke schon, irgendwann fliegt der da raus durch die Scheibe auf den Balkon. Und dann erklär das mal bitte dem Rettungssanitäter, ja? Also wirklich. Ja. Aber naja, also mein Kind, Steinschleuder, Sie wissen schon.
Passiert.
Haben Sie doch bestimmt gestern erst gehabt.
Ja, die Ausprägung des vestibulären Systems passiert ja auch vor der des taktilen. Das heißt, wenn er da einfach auch noch nicht war, durch Stress vielleicht auch vorher in der Schwangerschaft, wie du ja schon gesagt hast, versucht er jetzt erstmal sein vestibuläres System dem richtig viel zu geben und richtig dolle auszuweiten.
Und Vestibularsystem ist ja tonischer Labyrinthreflex und er hatte ja den rückwärtigen noch gar nicht. Also zum Geburtszeitpunkt, da wo ja der rückwärts eigentlich kommt. Das ist ja gibt's noch gen Null.
Ja, richtig.
Also, ja, dann sucht er sich da die Reize, genau, um sich da über das Vestibularsystem Tonus.
Finde ich auch ganz spannend, weil er dann taktil wieder total überreizt ist und beim Vestibulären so viel Reize sucht.
Ja, genau.
Da, deswegen bin ich auch gerade.
Aber da reden wir auch nochmal drüber, da habe ich nämlich eine schöne Übung.
Ja.
Ja. So, spannend, spannend.
Ja.
Hast du denn noch Fragen? Hast du Fragen?
Ach, viele. Jetzt,
aber na, schieß mal los.
Ja, vielleicht können wir die ja beantworten.
Ich hol mal meinen Katalog. Nein, also, es ist einfach so, also die Fragen habe ich ja schon immer. Ja, von Geburt an ist ja so die Frage, wo geht die Reise hin? Was keiner sagen kann. Was ja also auch immer wieder, und das sagt ja auch seine Kinderärztin, sagt, Frühchen sind und bleiben Wundertüten. Das bleibt für immer so. Für mich ist halt einfach so die Frage, oder für uns, wie können wir ihn unterstützen? Was können wir einfach für ihn tun? Also fördern, ohne zu überfordern. Mhm. Ja, so das Thema. Wie gesagt, gibt es Prognosen, ist schwierig da. Ich glaube, dafür ist auch jedes Kind einfach viel zu individuell. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was die Reise angeht. Ich denke, da werden dann einfach auch nochmal Fragen kommen.
Mein Mann ist ein Frühchen.
Echt?
Gewesen.
Okay.
Also, komm, jetzt hat er eine Praxis.
Ja. Mhm.
Eine ganz
groß,
tolle
attraktiv.
Frau.
Eine Mega-Frau. Beste Mitarbeiterin.
Hallo.
Ja. Also, ja. Ja, es ist so, man traut sich nicht so richtig in die Zukunft zu blicken, muss ich ehrlich gestehen. Es ist immer so ein bisschen mit Angst behaftet. weil man eben nicht weiß, also ich sag jetzt mal Spoiler Schule, mhm, ja, also durch seine verschiedenen unterschiedlichen Baustellen weiß ich, es ist noch ein bisschen Zeit, aber wir wissen ja, wir leben ja in Deutschland, ne, man muss ja alles schon 5 Jahre vorher beantragen, mhm, und sich da einen Kopf machen. Mhm. Ja, also da habe ich im Moment noch nicht so das richtige Gefühl.
Obwohl er kognitiv, das muss man auch dazu sagen, ne? Also kognitiv ist er wirklich eher weiter voraus.
Ja, also, und genau das ist so die Krux an der Sache. Ja. Und das ist auch, ich sage das immer freundlich so ein bisschen, das Demaskieren seines Selbst. Mhm. Ja, also wenn du ihn jetzt einfach in den Raum stellst, dann würden Fremde sagen, Außenstehende, okay, ist ein Junge, der hat eine Brille. Ach, guck mal, der spricht toll, der kann sich ausdrücken, der kann sich mitteilen. Oh, still, ist nicht vorlaut.
Ja, ein Schüchterner.
Ja.
Gut das, erzogen.
Das nehmen wir.
Angenehmer, mhm, Schüler.
So, ja, ja, aber wie es so in ihm drin aussieht, das meine ich eben so mit dem Demaskieren. Ja, und da wird ja eben häufig auch, also erstmal unterschätzt, was das Kognitive angeht, mhm, und überschätzt, was die Sozialkompetenz angeht. Mhm. Und das ist so, was wahrscheinlich auch den Alltag für ihn schwierig macht und wo ich halt auch immer wieder nachhake und eigentlich fast täglich irgendwem Anweisungen gebe, wenn ich nicht bei ihm bin, also nach, mhm, Kita, mhm, wo ich dann wirklich sage wieder und denk dran, dies machen, das nicht machen, hiermit nicht überfordern. Oder bereite schon soweit alles vor, dass eben manche Sachen nicht eintreffen können, um schon, mhm, irgendwelche Risiken abzuwägen für ihn. Ja, das ist so ein bisschen das, was so die Krux ist.
Wobei ja da auch, du das ja nicht sagst, damit du anderen befiehlst oder darüber hinweg bestimmst, genau, sondern letzten Endes würde sich wahrscheinlich dein Sohn, auch noch bei der oder derjenigen oder bei demjenigen, wo er gerade ist, wahrscheinlich auch noch gut zusammenreißen.
Anpassen.
Aber genau, aber letzten Endes habt ihr das Resultat dann zu Hause.
Genau, ne? Richtig.
Ja, also,
und auch nachts. Mhm. Also auch
wo
diese
dann wieder
Nacht
Weihnachten
war wieder
furchtbar.
Ja, ich habe ihn gestern nicht ins Bett gebracht und die Konsequenz kam heute Nacht.
Ja.
Das ist, also auch wenn du ihn fragst, wir sind beide zu Hause, Mama, mhm, Mama. Mama ist Safe Space. Das ist ein schönes Gefühl, aber es ist auch mega anstrengend. Also das habe ich, wir waren letztes Jahr zur Kur, und da habe ich das auch nochmal so für mich visualisiert bekommen und, mhm, nochmal so von einem Außenstehenden oder einer Außenstehenden Psychologin nochmal so auch gesagt bekommen, so sie sind nicht unendlich und ihre Tanks sind nicht unendlich.
Da ist es total wichtig, den Partner mit ins Boot zu holen, mhm, und zu sagen, okay, ich bin hier in allererster Linie Mama, mhm, und auch in dem Bedürfnis, was gerade aktuell ist, auch 100%. Das Drumherum müssen dann oftmals dann quasi die sekundären Bezugs-, also es gibt ja auch Papas, die primäre Bezugspersonen sind,
ja,
aber dass quasi der Partner oder die Partnerin dann das Drumherum gut organisieren.
Ja.
Ne? Also das muss ich auch sagen, ja, das ist auch ein bisschen das Credo unserer Ehe. Dass ich auch sagen, ja, das war wirklich so, weil ich habe 2 sehr bedürftige Kinder, aber ich war schon immer diejenige, die dann zusammensaß, die Ewigkeiten auf dem Sessel in der Kuschelecke im Bett gekuschelt und begleitet habe und währenddessen halt, ja, irgendwie der Haushalt geschmissen worden ist, eingekauft worden, gekocht, aufgeräumt, was weiß ich, drumherum organisiert oder das andere Kind dann quasi aufgefangen, weil wir ja nun 2 haben. Und das funktioniert nur, wenn beide irgendwo, ja, gleich viel machen auf andere Art und Weise und dass man einfach dieses, was haben wir auch oft schon das Thema.
Ein Dorf.
Genau, also. Mhm.
Es gibt ganz viel auch alleinerziehende Leute, die dann kein Dorf haben per,
ja,
se, weil es, mhm, ja hier gerade mit Partner und was mache ich aber, wenn der Partner nicht unterstützt. Und so war, also ein Stück weit war es ja so, auch in meinem Fall, ich denke, er hat versucht, sein Bestes zu geben. Irgendwann waren wir dann getrennt. Aber ich hatte schon auch immer das Gefühl, ich muss irgendwie alles gleichzeitig managen. Ich war Bezugsperson Nummer 1 und dann musste ich aber auch noch den ganzen Rest irgendwie wuppen und alles hat so auf meinen Schultern gelastet. Und ich glaube, da geht es sehr, sehr, sehr vielen Mamas so. Ja, und jetzt habe ich mir eine WG gesucht und ich lebe in einer WG und ich bin ganz erquickt. Gestern war das, da kam ich wieder nach Hause und es war einfach fertig gekochtes Essen auf dem Tisch. Das sind so Dinge, das finde ich einfach fantastisch. Und ich denke mir jedes Mal, deswegen wollte ich das jetzt hier auch nochmal sagen, warum gerade als Alleinerziehende oder mehr oder minder Alleinerziehende, ne, also mein Sohn sieht seinen Papa auch einmal die Woche. Aber trotzdem habe ich halt 6 Tage die Woche. Und ja, wie schön das ist, einfach ein Dorf zu haben und Leute auch zur Unterstützung ranzuholen, wenn man sie halt nicht so direkt im Umfeld, also man kann sich das auch schaffen, auch ohne Partner.
Ja, also bei uns ist auch so, Papa ist auch oft zur Montage. Und dann habe ich auch eine ganz, ganz tolle Freundin, eine ganz, 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 ganz tolle Freundin. Und die kriegt morgens eine WhatsApp-Sprachnachricht, weiß, was hat er für ein Lieblingskuscheltier dabei, weil das muss ja dann auch wieder mit nach Hause, Moro. Mhm. Was hat er an? Ja. Und wann komme ich? Was habe ich vorbereitet zum Abendbrot? Oder gibt es halt einfach bloß Schnitte? Mhm. Und dann war es das. Und ich weiß zu 150%, dass ich mich darauf verlassen kann. Und ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Und ich fühle das so, weil
ich... Und auch so viele Väter, die dann ja wirklich die ganze Zeit arbeiten und eigentlich auch nicht wirklich anwesend sind. Also auch das ist ja nicht immer gegeben. Wenn der Papa erst 20 Uhr nach Hause kommt, also diese, dann sitze ich halt als Mama da. Und dann geht das Kind ins Bett. So,
diese psychische Entlastung ist so viel mehr wert als... Also ja, klar hast du gesagt, Haushalt ist wichtig, aber die Wäsche ist ja geduldig, auch der Geschirrspüler ist geduldig, aber diese psychische Entlastung zu wissen, deinem Kind geht's gut, das ist so versorgt, als würdest du es selber machen, jemand versorgt dein Kind, als wäre es sein eigenes, dessen eigenes und du brauchst dich da nicht drum zu kümmern, sondern kommst dann nach Hause und es ist alles erledigt und du kannst erstmal runterfahren, das ist wirklich Gold wert.
Ja, total. Ja, und du musst dir dann auch nicht ständig, also sonst gehst du halt ja ständig über deine Kräfte. Mhm. Wenn du alles gleichzeitig managen willst, ist es einfach zu viel.
Ja.
Und dafür ist eine Person nicht ausgelegt.
Das absolut nicht. Absolut nicht. Ja.
Und das machen aber halt so viele. Also baut ein soziales Netz auf, ihr lieben Leute.
Ja.
Auch nicht das so runter zu reduzieren, dass man, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur begleitet, sondern das auch einfach anerkennt, wie viel das auch mit einem selbst macht, wie viel Selbstaufgabe das ja auch für dich als Mama ja bedeutet. Und das wird immer, finde ich, so ein bisschen unterschätzt. Wir sind ja immer nur das, was wir leisten im Außen und nie das, was wir eigentlich auch noch zusätzlich machen. Ne? Also, und bei einem Kind wie deinem Sohn, mit der Geschichte, die da einfach auch auf euer Rücken lastet, ist das ja nochmal eine ganz andere Herausforderung für euch als Eltern. Also Chapeau.
Man wächst mit seinen Aufgaben.
Ja, ich weiß, meine Schwiegermama hatte das zu mir gesagt, als ich irgendwann mal auch in einem...
Wobei das ein Scheißspruch ist, weil was hast du denn für eine Wahl?
Ja,
du bist Mama, also dein Instinkt sagt dir ja zu funktionieren. Ja.
Aber auch
bis
so
irgendwann
dieses, Kinder suchen sich die Eltern
aus.
Ne? Also und das hätte woanders vielleicht gar nicht geklappt. Mhm. Bei euch war es genau richtig, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja. Ich freue mich auf unsere weitere Zukunft.
Ich auch.
Wie es so weiterläuft.
Ja, sehr gespannt, sehr, sehr froh, hier sein zu dürfen und dass ich euch gefunden habe.
Ja.
Ja, weil das ist, man merkt das einfach. Es ist, also erstmal mein Bauchgefühl sagt mir das und ich merke es an ihm. Das ist, das matcht einfach, das ist schön, das funktioniert, das läuft, man wird hier verstanden und ernst genommen. Ja, man muss es ja sagen, es ist oft so, dass man bei Ärzten, wie ich ja schon sagte, so ein bisschen als Hypochonder dargestellt wird und Ärzte gucken da halt doch eher halt aus, ich kann das ja aus ärztlicher Sicht auch so sagen, es ist halt viel Schulmedizin und viel Schema F und da über den Tellerrand zu schauen und sich da weiterzubilden, das läuft halt nur übers Private. Ja, da muss man eben ein Eigeninteresse haben. Man muss betroffen sein. Und ich sag mal, ich profitiere ja jetzt auch so ein bisschen von euch. Und ich habe auch schon zwei Ergotherapie geschickt meiner Kinder. Ja, wo ich dann so mit den Eltern gesprochen habe. Das ist auch irre. Ja, man kommt von den Zähnen zur Allgemeinen. Aber es war so. Ja. Und die Eltern waren sehr dankbar.
Auch
haben
cool.
gesagt, dass.
Und gerade über Zähne und Gebiss. Ich sehe immer wieder so wirklich Stresspatienten, die richtige Kiefer haben. Ich habe neulich erst wieder eine Patientin beobachtet.
Ja.
Genau. Die hat eine Kaumuskulatur vom Feinsten. Ey, da denke ich mir wirklich jedes Mal, uiuiui.
Kann Nüsse knacken.
Wirklich. Ja, wirklich. Und da weiß ich auch ganz genau, wo es herkommt. Mhm. Ja.
Ja.
Mhm.
Ja, und das ist halt einfach alles so ein bisschen zusammenhängt, wie du vorhin sagtest, ja, so, dass ihr Ergos eben auch von der Physio total, von Wolter Bobart, ja, dass das, es hängt halt alles zusammen, es ist ganzheitlich. Du kannst halt nicht sagen, ich bin Kardiologe und dann gucke ich mir den Rest nicht an. Und genauso kann ich als Zahnärztin sagen oder habe jede Woche die Diskussion mit den Patienten, warum wollen sie denn meinen Medikamentenzettel? Was wollen sie denn damit? Sondern nur meine Zähne angucken. Oh, nee, Mann. Da gehört so viel mehr dazu.
Ja. Mir fällt gerade ein, was uns immer mal umgetrieben hat, die Frage war, kann man anhand von Moro, mehr Moro-Anteile, mehr FPR-Anteile, die Zähne. Also gibt es da, also kannst du jetzt nicht beantworten.
Weil wir nämlich aber festgestellt haben,
ja mal, spannende Frage.
Das so beobachten. Gerade mit so FPR-Tendenzen, so starke FPR-Tendenzen, dass die häufig mit so Parodontose, Zahnfleischrückgang, irgendwie schlechteren Zähnen, also einfach, dass die Zahngesundheit da sehr, sehr am Argen ist. Und je mehr Moro-Tendenzen,
ja, dann lass uns doch da eine Studie machen. Ja, weil ich krieg ja nicht raus, dass die FPR-Patienten sind. Und das wissen die ja mitunter selber nicht. Wirklich? Ja.
Ich habe so viele, Moros in meinem Umfeld, die putzen sich gefühlt nie die Zähne, haben nie ein Problem beim Zahnarzt, nie. Und ich sitze dann da und höre mir jedes Mal an, übelst die Zahnpflege und keine Ahnung was. Ah, nee, da müssen sie aber besser putzen. Ich denke mir so,
das machen wir.
Verarschen? Wirklich?
Das machen wir. Wobei du da ja sagen musst, ob es eventuell nicht die Mundhygiene, sondern Stichwort Mikrobiom. Mhm. Ernährung, Darmgesundheit.
Ja, aber möglicherweise
und
auch
da
das
sind wir
dann,
wieder beim Cortisol, Moro.
Es ist alles, es gehört alles ganzheitlich. Ja.
Spannend.
Ja, ja, habe ich Bock drauf, machen wir.
Sehr gut.
Richtig gut.
Sehr schön.
Wunderbar. Schön. Dankeschön für deine Offenheit. Das war
gerne.
Sehr.
Danke, dass ihr alle durchgehalten habt oder so. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Mit Pause oder ohne.
Ja,
sehr emotionale Achterbahn gerade hier mit dir.
Mhm.
Vielen Dank.
Ich bin zufrieden.
Vielen Dank.
Gerne.
Gut, schön, dass du da warst.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Bis bald.